Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. And they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court.
Einen wunderschönen Samstag für euch, Donnerstag für mich. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 116 des NBA-Podcasts hier at Swish. Wir sind relativ kurz vor der Trade-Deadline, die ist ja am 10.02., also jetzt von mir aus genau in einer Woche, von euch oder für euch sogar noch näher dran, nämlich ja dann nächste Woche Donnerstag dann dementsprechend. Und wir konzentrieren uns jetzt natürlich auf ein unglaublich wichtiges Thema, was die Trades mit angeht, nämlich die Los Angeles Lakers und natürlich einen möglichen Russell-Westbrook-Trade. Also viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Here it's Swish.
Ja, das leidige Thema Russell Westbrook für die Los Angeles Lakers. In diesem Podcast soll quasi die Frage beantwortet werden, sollte Russell Westbrook getradet werden von den Los Angeles Lakers? Das ist so das riesen Thema. Das ist die Frage, die sich jetzt gerade alle so ein bisschen mitstellen, beziehungsweise die alle jetzt gerne mit beantworten würden. Dazu gibt es natürlich mehrere Aspekte. Das ist natürlich erstmal das Spiel der Lakers. Welche Varianten haben die Lakers denn zum Beispiel, um ihn wegzutraden? Also wohin könnte man ihn vielleicht traden? Wer würde ihn mit aufnehmen? Und so weiter und so fort. Das sind alles eben so Sachen, die dafür eine Rolle spielen. Wir fangen jetzt also natürlich dementsprechend erstmal damit an zu überlegen, ja, die Lakers, sollten sie ihn jetzt gerade überhaupt wegtraden? Beziehungsweise wie ist denn jetzt gerade ihr Spielstil und wo sind da auf jeden Fall noch Verbesserungsmöglichkeiten? Zuerst mal spielen die Lakers die drittschnellste Pace der gesamten Liga. Und da ist natürlich auch ein Russell Westbrook ein wichtiger Teil dran und natürlich auch ein LeBron James. Das sind Spieler, die sehr, sehr gerne Rebounds holen und dann direkt mit Tempo mit nach vorne gehen, um sich dann eben einfache Buckets am Korb zu holen. Gerade Russell Westbrook ist da eben auch einfach ein richtig, richtig guter Spieler. Gerade in der Transition ist er immer wieder in der Lage, eben mit seinem Tempo und mit seiner Physis sich selber leichte Würfe eben rauszuholen oder eben auch durch Kickout-Pässe freie Dreier für das Team mit zu kreieren. Das heißt also, das ist natürlich ganz klar eine seiner größten Stärken in seinem Game. Die Lakers haben tatsächlich in der Defensive oder machen in der Defensive eigentlich einen ganz ordentlichen Job, stehen da auf Platz 14, also sind quasi im Liga-Mittelfeld, lassen insgesamt auf 100 Possessions 110,1 Punkte zu. Das ist, wie gesagt, jetzt gerade in Ordnung. Probleme macht allerdings die Offensive, denn die liegt bei nur 108,6 Punkten auf 100 Possessions und das ist eben Rang 24 im Liga-Vergleich. Das ergibt dann insgesamt ein Net-Rating von minus 1,5, was Platz 21 mit bedeutet. Die Lakers stehen jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme auf Platz 9 mit einer Bilanz von 25-27, sind allerdings nur einen Sieg quasi hinter den Los Angeles Clippers und gegen die spielen sie jetzt heute Nacht. Das heißt also, ihr werdet jetzt wahrscheinlich dann schon wissen, wie das Spiel jetzt gerade ausgegangen ist, wenn ihr diesen Podcast mit hört. Vielleicht ist dann sogar das nächste Spiel von den Lakers auch schon rum. Das müsste ich jetzt tatsächlich mal gucken, wann die dann als nächstes dann wieder spielen. Das Spiel gegen die Clippers ist jetzt auf jeden Fall aber erstmal extrem wichtig, denn man kann sich damit jetzt zumindest erstmal schon mal vor die Los Angeles Clippers setzen und erstmal auf den 8. Platz mitgehen. Generell ist nach oben auch noch wirklich einiges noch zu erreichen. Die Minnesota Timberwolves, die dann direkt über den Clippers auf Platz 7 stehen, stehen auch nur 26-25. Und auch da könnte man theoretisch noch mit rankommen. Nach unten hat man allerdings jetzt gerade schon einen relativ großen Vorsprung. Die Portland Trail Blazers sind auf Platz 10 und stehen 21-31. Und gegen die haben die Lakers jetzt eben in der letzten Nacht bei mir gewonnen. Und das ist jetzt nochmal eben ein super wichtiger Faktor, einfach um diesen Abstand zwischen den Portland Trail Blazers und sich selber eben den Los Angeles Lakers wiederherzustellen. Darunter stehen dann eben noch drei Teams mit jeweils 19 Siegen, die Pelicans, die Spurs und die Sacramento Kings. Von denen geht jetzt aber nicht so wirklich viel Gefahr aus, wie ich das jetzt gerade so sehe. Also wenn, sind es glaube ich eher dann noch die Portland Trail Blazers, denen ich es zutrauen würde, einen Run zu starten, wenn dann theoretisch da mal wieder alle fit sind und da alles mal so ein kleines bisschen mitklickt. Ja, die Los Angeles Lakers sind eine extrem schwache Offense und das ist natürlich ziemlich extrem und ziemlich krass. Und woran liegt das? Natürlich erstmal, man produziert extrem viele Turnover, nämlich 14,8 pro Spiel. Das ist Rang 26 in der Liga. Man hat also die fünftmeisten Turnover insgesamt der gesamten Liga. Man foult 20,3 Mal pro Spiel. Auch das ist mega, mega viel. Und so bekommt dann der Gegner am Ende die drittmeisten Freiwürfe gegen die Los Angeles Lakers. Und das sind dann eben so Faktoren, mit denen gewinnt man relativ selten Basketballspiele. Selber kommen die Lakers zwar auch relativ oft an die Linie, nämlich am sechsthäufigsten. Insgesamt haben sie aber die zweitschlechteste Quote der gesamten Liga mit 73,3%, lassen also einfach zu viel von der Linie liegen. Und das liegt dann eben auch daran, dass natürlich die Spieler, die dann eben oft an die Linie gehen, sie jetzt nicht so wirklich gut treffen. Wir haben einmal LeBron James, der jetzt in dieser Saison sogar 76% von der Linie trifft, also für ihn sogar eine relativ hohe Quote bei 6 Versuchen pro Spiel. Wir haben Anthony Davis, der, finde ich, eigentlich überraschend schlecht unterwegs ist von der Linie, nämlich nur 73% trifft, auch er bei 6 Versuchen, wenn er spielt. Und Russell Westbrook, der bei 5 Versuchen im Schnitt nur 67,4% trifft. Das heißt, wir haben jetzt hier von diesen drei Spielern schon mal so um die, ja, so 16, 17 Versuche insgesamt, und diese drei treffen halt so die Freiwürfe so um, ja, genau diesen Schnitt eben, den die Lakers haben, so um die 73%, vielleicht sogar ein kleines bisschen niedriger. Und das ist natürlich dann extrem bitter, wenn man es dann eben oft schafft, durch so physisches Spiel an die Linie zu kommen und es dann aber nicht schafft, diese Freiwürfe reinzumachen. Die Gegner, muss man jetzt mal dazu sagen, kriegen, wie gesagt, auch sehr viele Freiwürfe, treffen die jetzt auch nicht so viel besser, aber immerhin eben zu 75%, also sie treffen zumindest dann 3 von 4. Das ist schon zumindest mal ein kleines bisschen besser, als es eben die Lakers tun. Und dann, ja, nimmt man sich natürlich selber auch einfach so ein kleines bisschen Spielflow nochmal mit raus. Und natürlich dann auch durch dieses langsame Spiel in der Linie sich selber vielleicht auch einfach nochmal eine Stärke, die man hat. Nämlich eben diese Fastbreak-Chance, diese Chancen, das Spiel schnell zu machen. Insgesamt haben die Lakers, was ihre Quoten angeht, ja, machen sie eigentlich sonst einen okayen Job, aber halt eben keinen guten. Sie sind von ihrer Field Goal Percentage her auf Platz 12 mit 46,3%. Was den Dreier angeht, stehen sie sogar eher im unteren Mittelfeld bei 34,9%, nämlich genau auf Platz 18. Ihre Zweierquote ist relativ in Ordnung, da stehen sie jetzt gerade auf Platz 11. Und das ist halt auch völlig in Ordnung. Aber ja, eben auch nicht. Und das ist eben so dieser große Faktor. Die Los Angeles Lakers nehmen halt verdammt viele Würfe, aber sie sind eben einfach unglaublich inkonstant in der Offensive. Und das hat eben mehrere Faktoren. Und ein relativ großer Faktor darin ist natürlich Russell Westbrook. Es ist jetzt mittlerweile bekannt, dass es einfach Spiele gibt, wo er die einfach gewinnt. Aber es gibt auch einfach Spiele, die er dir einfach mit verlieren kann. Und das ist eben genauso dieses Ding bei Russell Westbrook. Es kann eben einfach mal passieren, dass er einen richtig, richtig guten Monat hat, dass er dir extrem gut tut. Und dann gibt es einfach wieder Monate, da tut er dir einfach nur unglaublich weh. Im letzten Monat, jetzt zum Beispiel im Januar, hat er 14 Spiele gemacht, hat aber nur 17 Punkte aufgelegt, 7 Rebounds und knapp 6 Assists. Das heißt also alles drei jeweils unter seinem Karriereschnitt, unter seinem Saisonschnitt vor allem, und zwar ziemlich, ziemlich deutlich. Insgesamt hat er dann eine Usage Percentage von 28% gehabt, also sogar relativ hoch, hat aber eben nur 41,6% seiner Würfe getroffen und 29,5% seiner Dreier. Und das ist dann eben schon ein bisschen bitter. Dann gab es aber auch andere Monate, jetzt gerade zum Beispiel im November, wo er 16 Spiele gemacht hat, fast 22 Punkte im Schnitt geholt hat, 8 Rebounds und 8,5 Assists. Das ist dann wieder ein sehr, sehr ordentlicher Monat. Dazu waren die Quoten auch voll okay. 45% aus dem Feld, fast 33% von draußen. Das reicht ja dann absolut mit aus. Auch hier waren jetzt, also sein Plus-Minus-Rating war bei minus 5 insgesamt, bei 105 offensiv, 110 defensiv. Im Januar lag es aber eben bei 102 zu 116, also schon bei minus 14. Und das ist eben so ein riesengroßer Faktor, den Russell Westbrook eben immer wieder mit reinbringt. Er ist unglaublich inkonstant. Sein großes anderes Problem sind natürlich noch die Ballverluste, die die Lakers jetzt eben generell schon ein bisschen plagen. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die Lakers es eben auch schaffen, die 9th meisten Turnover der Gegner zu produzieren. Das heißt, sie sind defensiv wirklich sehr, sehr ordentlich unterwegs. Sie holen die 7th meisten Steals, die 6th meisten Blocks, aber sie schmeißen eben einfach offensiv den Ball zu oft weg. Und das, obwohl sie insgesamt eine sehr, sehr schnelle Pace spielen, werfen sie trotzdem in einem Spiel weniger als der Gegner. Und das darf eigentlich nicht passieren. Man hat dann am Ende 41,3 Field Goals, der Gegner 41,1. Der Gegner trifft 12,7 Dreier, man selber 12,1. Das ist irgendwie alles immer so relativ ausgeglichen. Es nimmt sich immer nicht so wirklich viel. Aber ganz ehrlich, das ist doch nicht der Anspruch der Los Angeles Lakers. Die Los Angeles Lakers wissen, dass sie eigentlich jetzt was gewinnen müssen. LeBron James wird jetzt gerade nicht jünger. LeBron James fehlt jetzt auch schon wieder mit verletzt. Anthony Davis hat immer wieder Probleme mit sonstigen Knochen, ob jetzt im Knie, im Knöchel, Handgelenk, Ellbogen, völlig egal, Schulter. Anthony Davis hat gefühlt einfach immer irgendwas. Und Russell Westbrook sollte jetzt vor dieser Saison das fehlende Puzzlestück mit sein. Insgesamt, wenn man jetzt erstmal hört, okay, 19 Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists und ein Steal, denkt man sich erstmal, ja, ist doch eigentlich eine ganz gute Saison, schon. Aber Russell Westbrook ist halt trotzdem eben einfach super gefährlich, einfach als Mitspieler. Er hat einfach das Problem damit, einfach einen Ball aus der Hand zu geben. Er ist oder er kann durchaus effektiv sein, wenn er den Ball in der Hand hat, wenn er dann eben vor allem dann damit beschäftigt ist, seine Mitspieler in gute Position zu bringen. Das kann er und das konnte er auch schon immer. Das große Problem ist eben, dass er einfach immer wieder schlechte Entscheidungen trifft. Sowohl wenn es eben um seine Würfe geht, als auch eben um seine Pässe, als auch ums Dribbling. Wann attackiere ich den Korb, wann nehme ich einen Mitteldistanzwurf, wann poste ich vielleicht mal auf. Und das tut den Lakers einfach extrem weh. Man hat jetzt gerade die siebtschlechteste Offensive, obwohl man LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony und Malik Monk noch im Kader hat, der auch eine brutal gute Saison spielt, auf den kommen wir auch gleich noch mit zu sprechen. Und das darf eben eigentlich nicht sein. Du kannst nicht, wenn du LeBron James, Anthony Davis und Russell Westbrook im Kader hast, die siebtschlechteste Offensive der gesamten Liga haben. Insgesamt haben wir aber eben von diesen großen drei auch schon 3 Turnover von LeBron, fast 2,5 bei Anthony Davis und nochmal 4 bei Russell Westbrook. Das ist natürlich extrem viel. Das sind mega viele Turnover für 3 Spieler. Und Russell Westbrook macht eben einfach mit 4 davon den größten Teil, sage ich mal, mit aus. Obwohl er jetzt von diesen 3 wahrscheinlich nicht mehr die meisten Touches kriegt, die kriegt wahrscheinlich immer noch LeBron James. Ein großer weiterer Faktor ist natürlich bei den Lakers immer die Verletzungsproblematik. Aktuell fehlt jetzt gerade, wie gesagt, LeBron James. Von 52 möglichen Spielen hat James 36 gemacht, Anthony Davis 31 und nur Russell Westbrook hat wirklich alle 52 gemacht. Man muss leider trotzdem festhalten, dass dieses Projekt Russell Westbrook bei den Los Angeles Lakers nicht so wirklich gut funktioniert. Weil eben LeBron James und Russell Westbrook beide relativ ähnliche, sag ich mal, Ansätze haben oder ähnliche Stärken, zumindest so, oder die Stärken, die Russell Westbrook hat, die hat LeBron James eben auch, aber LeBron James ist eben wesentlich vielseitiger. Zum Beispiel, das Rebounding ist von beiden relativ ähnlich, LeBron James holt 7,7, Russell Westbrook holt 7,9. LeBron James ist ebenfalls in der Lage, auch 7,8 Assists mit aufzulegen, wenn er den Ball jetzt gerade häufiger in der Hand hat. Jetzt in dieser Saison sind es immerhin 6,3. Defensiv sind ebenfalls beide in der Lage, gut zu verteidigen, wenn sie darauf Bock haben. Auch das ist immer so ein kleines Ding, sowohl bei LeBron als auch bei Russell Westbrook. Russell Westbrook ist am besten, wenn er den Ball im Fastbreak hat und dann richtig schön zum Korb ziehen kann. Das kann LeBron James allerdings auch. Wenn der im Fastbreak unterwegs ist, ist er quasi einfach unstoppable. Dann hat LeBron James aber eben noch wesentlich größere Vorteile gegenüber Russell Westbrook, wenn es natürlich erstmal um den Basketball-IQ geht. Wenn es insgesamt, finde ich, ums Passing und um die gesamte Übersicht geht, da hat Russell Westbrook schon natürlich eine gewisse Übersicht, schafft es auch, Mitspieler in Position zu bringen. Aber die Pässe sind teilweise auch einfach dann zu ungenau, als dass dann irgendwie dann direkte Würfe kommen. Nicht immer, aber passiert eben häufiger, deswegen hat er eben auch 4 Turnover pro Spiel. Andererseits hat LeBron James natürlich einen viel, viel gefährlicheren Wurf, trifft seinen Dreier jetzt eben zu 35%, nimmt jetzt aber eben auch fast 8 Versuche im Schnitt. Russell Westbrook liegt bei nicht mal 31% und nimmt nicht mal die Hälfte der Versuche, die LeBron James nimmt. Dazu kommt natürlich dann noch die Quote aus dem Zweierbereich, die liegt bei Russell Westbrook bei 48% und bei LeBron James bei 62,5%. Sprich, wenn LeBron James in Richtung Korb zieht oder eben auch Mitteldistanzwürfe nimmt, dann trifft er sie einfach brutal effizient. Wenn Russell Westbrook Mitteldistanzwürfe nimmt, dann gehen die schon teilweise mit rein, wenn er heiß ist. Das kann durchaus passieren. Gab es doch erst mal so gegen die Hawks, dass er mal so 2 Dreier eingeschmissen hat. Das ist möglich. Aber am besten lieber Catch and Shoot. Und er macht es dann eben zu oft, dass er sich eben versucht, selber Würfe mit zu kreieren, aus dem Dribbling hochzugehen. Und die sehen dann teilweise nicht so gut aus. Wenn ihr die letzte Folge Shaq the Fool noch nicht gesehen habt, dann kann ich euch die sehr, sehr empfehlen. Da gibt es mindestens 5 oder 6 Würfe, glaube ich, die Russell Westbrook übers Brett werfen will und quasi einfach oben gegen das Backboard einfach gegenschmeißt. Das ist einfach unglaublich gefährlich. Er kann diese Würfe treffen, versteht mich jetzt gerade nicht falsch. Er ist ein guter Basketballspieler, aber er trifft zu oft die falschen Entscheidungen. Und das ist in diesem Lakers-Roster einfach brutal. Denn du hast eben mit LeBron James eigentlich einen Typen, der mit dem Ball in der Hand einfach unglaublich gut ist, der einer der besten Ballhändler wahrscheinlich der Liga ist, vor allem eben auf seiner Position, wenn man jetzt sich das einfach so anguckt, was er eben mit dem Ball machen kann, dass er jetzt eben sowohl selber scoren kann, als eben auch die Mitspieler einzusetzen. Er zieht unglaublich viel Aufmerksamkeit auf sich, eben dadurch, dass er so eine krasse Scoring-Power hat, nämlich 29 Punkte pro Spiel bei 52% aus dem Feld, was wahnsinnig effizient ist, und das macht ihn halt einfach so unglaublich gefährlich. Bei Russell Westbrook ist es jetzt mittlerweile so, man kann ihn jetzt an der Dreierlinie schon relativ frei stehen lassen und man ist dann in der Verteidigung zufrieden, wenn er diesen Wurf dann nimmt. Und das ist eben ein großes Problem, was die Lakers haben. Sie haben jetzt mit Russell Westbrook und Anthony Davis schon mal zusammen 2 Leute, die nicht viele Dreier treffen. Anthony Davis hat aktuell eine Dreierquote von 18%, nimmt jetzt auch nur 2 im Schnitt. Aber ne, das ist halt kein Spacing, was da halt von ihm mit ausgeht. Man hat auch immer so das Gefühl, er hat irgendwie Angst, so ein bisschen mit in die Zone reinzuziehen und er verschränkt sich dann manchmal einfach zu sehr dann auf die Mitteldistanz. Dann hast du mit Russell Westbrook noch einen Typen, der ein sehr, sehr streaky Shooter ist. Wie gesagt, es gibt so diese Spiele, da trifft er dann diese Dreier. Es gibt aber eben auch viele Spiele, da lässt du ihm die dann einfach mit werfen und dann bist du auch völlig dann zufrieden, wenn er die dann nimmt. Und dann hast du jetzt noch mit Stanley Johnson, der einen Typen, der jetzt aktuell seinen Dreier zu 31,7% trifft. Bei ihm natürlich dasselbe. Es gibt Phasen, wo er diesen Dreier treffen kann, aber er macht es einfach nicht oft genug. Und dann wird es eben spacing-mäßig schon ein bisschen knapp. Deswegen ist quasi LeBron auch einfach dazu gezwungen, 8 Dreier pro Spiel zu nehmen, einfach nur damit das Spacing dann hinhaut. Carmelo Anthony nimmt auch nochmal 6 pro Spiel, man liegt Monk einem 5,5. Carmelo Anthony trifft ihn zu fast 39%, Monk sogar zu über oder zu fast 41%. Malik Monk spielt generell eine unglaublich gute Rolle in dieser Offensive und erfüllt seine Rolle verdammt gut mit aus. Dass die Lakers den geholt haben, war so unglaublich wichtig für dieses Team. Wenn sie den jetzt gerade nicht hätten, dann würde es wirklich richtig, richtig dunkel aussehen, was allein schon so dieses ganze Spacing-Problem mit angeht. Jetzt haben wir also den Faktor jetzt gerade geklärt. Sollte man Russell Westbrook versuchen zu traden? Für mich ist es ein klares Ja. Denn es gibt, glaube ich, einfach zu viele Spieler, mit denen die Lakers aktuell besser funktionieren würden als mit Russell Westbrook. Mit einem Typen, der jetzt meinetwegen jetzt gerade sogar ein reiner Spot-Up-Shooter jetzt gerade sogar fast mit ist und dafür dann gut verteidigt. Wenn alle fit sind, ist es wahrscheinlich trotzdem immer noch ein bisschen besser. Dann übernimmt LeBron James einfach sehr, sehr viele Teile des Ballhandlings, was er auch so jetzt schon mitmacht. Und dann insgesamt hast du einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Spacing, in dem eben dann LeBron und Anthony Davis einfach nochmal mit operieren können. Und ich glaube, das wäre schon ein Faktor, der da mit reinspielt. Klar sollte der Point Guard dann vielleicht noch ein bisschen den Ball handeln können und so, dass LeBron James den Ball jetzt auch nicht immer mit nach vorne bringen muss. Letztendlich gibt es da, glaube ich, aber einfach genug Spieler, die das quasi besser können würden. Es gibt ja auch immer noch das Gerücht, dass vor der Saison zum Beispiel die Lakers relativ kurz davor waren, Kyle Lowry zu verpflichten und dann aber ihn nicht holen wollten, weil die Raptors, glaube ich, Talen Horton-Tucker, glaube ich, gefordert hatten oder weil ein anderes Team im Three-Team-Trade Talen Horton-Tucker nochmal mit gefordert hat. Und das ist jetzt natürlich so ein Ding, wo ich mir denke, das war keine gute Idee. Talen Horton-Tucker ist immer noch natürlich erst 21 Jahre alt, er scored jetzt gerade fast 10 Punkte im Schnitt, er trifft aber nur 41% aus dem Feld und 25% seiner Dreier. Für ein Team, das jetzt gerade gewinnen möchte, das jetzt gewinnen muss eigentlich, weil LeBron James jetzt eben immer älter wird, immer weniger Spiele macht, ist es eigentlich unglaublich wichtig, dass du einfach erfahrene Spieler hast. Will ich jetzt gerade nicht sagen, okay, du schmeißt jetzt alle jungen Spieler jetzt gerade mit raus und suchst jetzt nur noch so alte Leute, die jetzt die ganze Zeit da rumrennen, jetzt so eine Art, keine Ahnung, Avery Bradley, Wayne Ellington, Trevor Ariza, Kent Bazemore, die natürlich auch alle noch im Kader noch mit drin sind, mehr oder weniger fit. Aber so Talen Horton-Tucker dann nicht abzugeben, weil man denkt, ja, nee, das ist noch ein Riesentalent und wir brauchen den noch. Und dann hätte man eben Kyle Lowry holen können, ist jetzt, glaube ich, nicht so wirklich clever. Versteht mich jetzt gerade nicht falsch. Natürlich ist Russell Westbrook 1 gegen 1 ein besserer Spieler als Kyle Lowry. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ihr wisst, ich bin ein sehr, sehr großer Kyle Lowry-Fan. War ich und werde ich wahrscheinlich auch immer sein. Ich finde ihn einfach unglaublich gut, was eben sein ganzes Playmaking mit angeht. Denn auch er hat jetzt in dieser Saison 8,3 Assists, was eben mehr ist als Russell Westbrook und hat dabei aber nur 3,1 Turnover. Also schon mal ein Turnover weniger pro Spiel bei dem Miami Heat. Und in so einer Rolle, wie er die da jetzt oder die er da jetzt gerade spielt, genau in dieser Rolle hätte man ihn auch wunderbar bei den Lakers sehen können. Man hat mit LeBron James quasi so diesen Superstar, der da noch mit rumrennt, der gut jetzt natürlich eher noch den Ball noch in der Hand haben will als jetzt ein Jimmy Butler, das auf jeden Fall. Trotzdem auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr balldominanten Superstar. Dann hat man eben mit Bam Adebayo im Vergleich dann zu Anthony Davis auch nochmal relativ ähnliche Spieler. Wobei Anthony Davis natürlich in der Mitteldistanz schon noch wesentlich gefährlicher ist als ein Adebayo. Und dann hat man eben noch so ein paar Shooter noch mit außenrum. Ob das jetzt Malik Monk ist im Vergleich dann zu Duncan Robinson oder dann eben PJ Tucker im Vergleich zu Carmelo Anthony, sei jetzt erstmal mit dahingestellt. Das Teamkonstrukt ist quasi einfach ein ähnliches. Man hat sich aber eben dann dafür entschieden, Russell Westbrook dann zu holen, anstatt Kyle Lowry. Kyle Lowry trifft seinen Drei jetzt auch in dieser Saison nicht wirklich gut, mit 32,7%, aber er nimmt immerhin schon mal 6 pro Spiel und man weiß halt, okay, er kann die treffen. Er hat eine Karrierequote von 36,6% und hat im letzten Jahr bei den Toronto Raptors sogar fast 40% von draußen geschossen, bei 7 Versuchen. Er ist natürlich aufgrund seiner Größe, einfach was die Wurfquote angeht, nicht wirklich effizient. Das ist einfach Fakt. In dieser Saison 41,2%. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht wirklich viel. Der größte Teil seiner Würfe kommt aber eben auch von draußen und seine Zweierquote liegt dann eben trotzdem immerhin noch bei 53,4%. Zudem trifft er noch fast 85% seiner Freiwürfe. Und dann kommt natürlich die Defensive auch nochmal mit rein. Während Russell Westbrook natürlich das Potenzial hätte, defensiv zumindest gefährlich zu sein, ist Lowry defensiv einfach immer da, der ist einfach ein Kettenhund, der beißt sich einfach an den Gegner fest und macht da sehr, sehr oft einen richtig guten Job. Wie gesagt, Natürlich ist Russell Westbrook im Vakuum der klar bessere Spieler als Kyle Lowry. Letztendlich muss man aber sagen, dass der Fit von Kyle Lowry zu den Lakers wesentlich besser jetzt gerade gewesen wäre als der von Russell Westbrook zu den Los Angeles Lakers. Und das wirft jetzt natürlich wieder andere Fragen auf, nämlich Russell Westbrook traden? Ja, hatte ich jetzt gerade schon beantwortet. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wohin? Und genau da kommt der riesen Teil des Problems, nämlich der 44 Millionen große Teil Russell Westbrooks Vertrag. Der Typ hat jetzt noch 2 Jahre in seinem Vertrag und bekommt pro Jahr 44 Millionen. 44 Millionen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, okay, wen könnte man denn versuchen, dafür zu holen? Und genau das ist ja das Riesenproblem. 44 Millionen, wer nimmt das dann bitte jetzt nochmal mit auf? Ich habe jetzt einfach mal so ein kleines bisschen versucht, mit rumzugucken. Es werden ja höchstwahrscheinlich Teams sein, die jetzt sich denken, okay, wir gehen jetzt halt eher in Rebuild jetzt gerade mit rein oder wir sind jetzt gerade schon im Rebuild und dann holen wir jetzt halt, keine Ahnung, nochmal einen Westbrook nochmal für 1 bis 2 Jahre und dumpen den dann halt wieder weg oder keine Ahnung was. Aber selbst das ist ja nicht so eine wirklich realistische Option. Ich meine, die Pistons denken sich jetzt nicht, boah, ja, jetzt schön erstmal für 44 Millionen Russell Westbrook jetzt nochmal bezahlen. Hauptsache, wir bleiben irgendwie unter dem Salary Cap, holen uns dann jetzt nochmal 2 First-Round-Picks. Ich weiß ja nicht so. Das ist dann, glaube ich, auch nicht so geil. Und Russell Westbrook wird sicher auch keinen Bock haben, dann bei den Pistons dann zu spielen. Und das ist halt so dieses große Problem. Wo tradet man ihn jetzt gerade mit hin? Das Erste, was einem jetzt natürlich in den Sinn kommt, ist, ja, hier, ne, Ben Simmons, Philadelphia 76ers. Ja, theoretisch natürlich schon. Mag ja auch sein, dass das vielleicht eine Idee ist. Das Problem ist halt, Ben Simmons verdient 33 Millionen, Russell Westbrook verdient 44. Und Punkt 2, die Lakers haben dann immer noch kein Spacing irgendwie. Und das löst halt dann weder das Problem bei den 76ers, noch eben das bei den Los Angeles Lakers. Werden die Sixers besser sein mit Russell Westbrook? Ja, natürlich. Also ich denke jetzt mal schon. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das einfach nochmal wesentlich mehr Qualität ist, die dann in diesen Kader nochmal mit reinkommt. Eben einfach im Vergleich zu einem Spieler, der sowieso nicht spielt. Aber macht Ben Simmons dann die Lakers besser? Ich würde sagen, vielleicht eher nein. Defensiv auf jeden Fall schon. Offensiv kann er natürlich dann auch hier wieder sehr, sehr viel im Fastbreak jetzt gerade wieder mit übernehmen. Auch ab und zu mal das Ballhandling. Aber du hast halt immer noch kein Spacing. Und das ist eben einfach ein riesen Problem. Dann hast du vielleicht noch so andere Teams, die sich dann vielleicht über Russell Westbrook nochmal irgendwie was anderes erhoffen. Nochmal so einen kleinen Push so in Richtung Playoffs. Da würden mir jetzt zum Beispiel als erstes die Indiana Pacers gerade mit einfallen, die aktuell 19-34 mitstehen. Aber dann guckt man sich da die Verträge an und man sieht so, auch das wird jetzt halt nicht so wirklich einfach. Die Frage ist dann halt auch, was würden sie abgeben? Wahrscheinlich jetzt ein Caris LeVert, der 17,5 Millionen verdient. Aber 17,5 ist halt nicht mal die Hälfte von dem, das, was eben Russell Westbrook verdient. Und das macht das Ganze dann schon relativ schwierig. Dann hört man noch, dass sie vielleicht Miles Turner noch mit abgeben wollen. Aber du gibst jetzt ja nicht Caris LeVert und Miles Turner nur für Russell Westbrook ab. Dann müssten die Lakers auch wieder was drauflegen und so weiter und so fort. Letztendlich will ich einfach nur sagen, Russell Westbrook wegzutraden wird extrem schwierig, weil der Typ einfach extrem viel Geld verdient und jetzt auch immer mehr auch durch die mediale Aufmerksamkeit, durch dieses mediale Runtermachen auch einfach immer mehr in den negativen Fokus gerät. Ist es verdient, dass er die ganze Zeit kritisiert wird? Nein, natürlich nicht. Er wird extrem schlecht gemacht in den Medien und natürlich ist er immer noch kein schlechter Basketballspieler. Das Problem ist, dass er es einfach immer noch nicht schafft, die richtigen Entscheidungen in der Offensive zu treffen. Und für die Lakers, die eigentlich jetzt gerade oder in diesem Jahr eine Meisterschaft gewinnen wollen, gewinnen müssen, bevor eben das Fenster einfach wieder zu ist, ist das einfach nicht gut genug, was Russell Westbrook leistet für die Los Angeles Lakers. Wegtraden, ja. Die große Frage ist jetzt gerade eben, wohin? Und da muss ich sagen, ich bin relativ froh, dass ich jetzt gerade nicht der Lakers GM bin, denn das ist wirklich eine extrem schwierige Aufgabe. Ich habe jetzt heute irgendwie noch einen Trade noch gesehen, ich glaube bei Sideline Sources oder bei Basketball Reference, bei Basketball Forever oder so, wo irgendwie da ein Trade mit drin war, wo sie dann auch hätten Anthony Davis noch mit abgeben müssen. Da meinten sie so, ja, guck mal, voll der geile Monster-Trade. Und ich dachte mir so, ja, aber die Lakers werden halt nicht Anthony Davis mit abgeben. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Sie werden einfach versuchen, Russell Westbrook wegzutraden. Vielleicht legen sie irgendjemand anderen noch mit drauf. Das kann ja gerne sein. Aber insgesamt wird es wahrscheinlich einfach trotzdem, ja, nicht reichen. Es wird trotzdem einfach dann nicht reichen. Sie werden irgendwie versuchen müssen, Russell Westbrook abzugeben und dann dafür was Ordentliches wieder mit zurückzubekommen. Und dafür müssen sie jetzt erstmal ein Team finden, was sich jetzt denkt, ja, wir holen uns jetzt nochmal für 2 Jahre diesen Riesenvertrag von Russell Westbrook mit rein. Wir tanken jetzt eh noch die nächsten 2 Jahre. Und dieses Team zu finden und von dem dann auch was zurückzubekommen, womit man wirklich was anfangen kann, das wird natürlich relativ schwierig. Der nächste Spieler oder das nächste Team, was mir natürlich direkt einfällt, wären dann eben die Detroit Pistons, die dann natürlich anfangen können, hier, ja, Jeremy Grant und so, der ist uns eigentlich eh gerade schon zu gut oder er will halt zu viel. Das Problem ist jetzt halt auch hier wieder, Jeremy Grant verdient 20 Millionen jetzt aktuell. Auch hier jetzt gerade wieder für die nächsten 2 Jahre. Das reicht natürlich noch lange nicht mit aus. Und dann ist es natürlich noch das andere Ding, Jeremy Grant ist halt noch ein Forward. Das heißt, man müsste halt trotzdem immer noch gucken, dass man sich dann irgendwie einen Guard noch mit reinholt. Gibt es irgendeinen Guard, der jetzt bei den Lakers irgendwelche Begehrlichkeiten weckt, wenn ich es durchgucke? Nicht wirklich. Sie werden Cade Cunningham nicht abgeben, die Pistons jetzt. Sie werden Killian Hayes nicht abgeben. Dann hat man noch so Spieler wie Hamidou Diallo, Josh Jackson, Corey Joseph. Das sind jetzt alles eben keine Spieler, wo man sich jetzt so denkt, boah, ja cool, die wollen wir jetzt auf jeden Fall haben. Und vor allem, die verdienen auch einfach alle kein Geld. Die verdienen alle so um die 5 Millionen. Wie willst du das bitte hinbekommen, dass du dann Russell Westbrook so halt einfach dann wegholst? Das schaffst du nicht. Du kriegst ihn einfach nicht so leicht weg. Das ist ein Riesenproblem für die Los Angeles Lakers. Und wie gesagt, ich bin wirklich froh, dass ich diese Entscheidung jetzt gerade nicht treffen muss, wo ich ihn jetzt gerade hintrade. Ich würde es auf jeden Fall versuchen. Ich würde quasi die ganze Zeit meine Trade-Maschine am Laufen haben, irgendwie gucken, wie kriege ich den weg und vor allem, wie kriege ich dann eben dafür was richtig, richtig Gutes zurück, was uns direkt weiterhilft. Und das ist eben einfach eine riesen, riesen Hürde, die Rob Pelinka, der Lakers GM, jetzt aktuell zu meistern hat. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser neuen Folge, bei dieser auch relativ informativen Folge, wie ich jetzt gerade fand. Ich finde sie persönlich relativ gut gelungen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was noch mit rausnehmen. Und ihr könnt mir natürlich extrem gerne bei Instagram folgen und natürlich auch gerne bei Instagram schreiben, wenn ihr irgendwelche Trade-Ideen habt zu Russell Westbrook. Ey, guck mal, ich habe jetzt hier gerade das und das mit ausgearbeitet. Ich würde mich riesig, riesig freuen über eure Nachrichten. Ich werde mich jetzt auch noch mal ein kleines bisschen mehr noch mal befassen mit diesem Thema, okay, wen könnte man jetzt vielleicht traden, wen kriegt man irgendwie wohin und werde dann auch mal versuchen, dann darüber eine Folge einfach mal mitzumachen. Das heißt, also die nächste Folge werde ich jetzt wirklich versuchen, einfach Trades mit rauszuarbeiten, vielleicht über Ben Simmons, vielleicht eben noch mal so über Russell Westbrook und einfach mal so gucken, was ich da noch mal so Schickes mit rausfinde. Vielleicht gibt ihr mir ja noch mal so ein kleines bisschen Inspiration und vielleicht nehme ich ja dann auch einfach dann eure Trades damit rein in diesen Podcast, denn ja, wenn was Gutes dabei ist, warum sollte ich es dann nicht versuchen mit reinzunehmen? Ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns dann am Dienstag wieder. Bye!
Here it's Swish.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.